sie sind mitten unter uns. Für alle Welt öffentlich sichtbar, finden sie sich in Läden und auf Modeshows, auf Shoppingseiten und Plakaten. Trotzdem wird ihr Wert, ihre Geschichte und ihre Bedeutung oft nur von den Betroffenen erkannt. Es geht um kulturelle Aneignung von Mode, wie zum Beispiel indigenen Textilien. Aber was ist kulturelle Aneignung eigentlich? Natalia Hernanz Garcia, Ethnologin und Referentin bei Future Fashion, hat sich mit diesem Thema auseinandergesetzt. In einem Vortrag des Deutsch-Amerikanischen Instituts in Tübingen erklärt sie die Problematik.
Kulturelle Aneignung trifft auf, wenn Menschen außerhalb einer bestimmten Kultur materielle und immaterielle Güter wie Kunstwerke, Tänze, Lieder, Designs, Motive oder Geschichten unter anderem, die nicht Teil ihrer eigenen Kultur sind, nehmen ohne die Erlaubnis der Gruppe, der sie wirklich angehören, einzuhüllen. Diese Praxis ist leider nicht neu und hat leider auch viele schädliche Folgen für die betroffene Gemeinschaft.
Journalistin Julia Blöcher vom Enorm-Magazin fasst das zusammen. Man nimmt sich, ohne zu fragen, etwas, das einem nicht gehört, und schöpft daraus eigenen Nutzen. Kulturelle Aneignung stellt eine Form der Machtausübung dar. White Privilege, also das Privileg, weiß zu sein, ist in diesem Zuge ein wichtiges Stichwort. Während die marginalisierten Gruppen für ihr Aussehen oder ihre kulturellen Bräuche ungerecht behandelt werden, bereichern sich gleichzeitig dominante Gruppen an deren Symbolen, ohne Diskriminierung befürchten zu müssen. In der Mode werden durch solche Praktiken oft Motive dekontextualisiert, missverstanden und führen zu Stereotypisierung. Klingt logisch. Aber wo zieht man die Grenze? Ist Tango-Tanzen kulturelle Aneignung? Wo endet Anerkennung und wo beginnt Aneignung? Die Antwort darauf ist schwierig. Ersteres ist von Respekt, Rücksicht und ehrlichem Interesse an der anderen Kultur geprägt. Letzteres von Eigennutz und Rücksichtslosigkeit. Natürlich ist es in der Praxis schwer, diese Grenze immer zu finden. Garcia sagt hierzu beim Thema Mode:
Also es gibt ganz feine Grenzen zwischen beide. Also die Dynamischen und den Einflüssen, es muss funktionieren, weil wir leben in einer globalisierten Welt. Es gibt Internet, wir reisen, wir haben Freunde aus der ganzen Welt. Das ist normal, diese Einflüsse werden immer da sein. Aber um kulturelle Aneignung zu geben, brauchen wir zum Beispiel, dass die Leute keine Gegenleistung bekommen, dass der Modedesigner oder dass Musik von einer bestimmten Kultur nimmt, es nicht sagt, woher dieser Einfluss kommt.
Hier steht also, neben der Vergabe von Anerkennung und der Angabe der Urheberin oder des Urhebers auch ein wirtschaftliches Argument im Vordergrund. Ein Oberteil, dessen Motiv die Designerin Isabel Marant von der Gruppe der Mixtec-Kultur in Mexiko kopierte, kostete beispielsweise rund 600 Euro laut Garcia. Die mexikanischen Originale waren dagegen nur ein Bruchteil des Preises wert. Diese Ungerechtigkeit liegt auf der Hand. Hier müsste vor allem Unterstützung und Schutz vom Staat erfolgen. Es braucht entsprechende Gesetze. Aber auch wir als VerbraucherInnen müssen aktiv werden, um Mode nachhaltig zu machen. Miriam Hitzelberger vom Dachverband Entwicklungspolitik sagt hierzu:
Wir arbeiten zusammen mit der Stiftung Entwicklungszusammenarbeit und vielen weiteren Partnerinnen und Partnern im Projekt Future Fashion. Wir haben uns das Thema nachhaltige Mode sozusagen auf die Fahne geschrieben in allen Facetten und wir wollen aufmerksam darauf machen, wie die Mode der Zukunft aussehen kann, eine Plattform bieten für Vernetzung, um Alternativen zu entwickeln und gemeinsam Mode zukunftsfähig zu machen. Und neben sozialen und ökologischen Problemen in der Wertschöpfungskette finde ich auch diesen Aspekt der kulturellen Aneignung einen total wichtigen Aspekt, wenn wir über nachhaltige Mode sprechen.
Aber auch abseits des Marktes passiert kulturelle Aneignung. Zuweilen verborgener, jedoch nicht weniger schlimm für die betroffenen Gruppen. Ein weit debattiertes Thema in diesem Kontext ist da zum Beispiel die Faschingskostümierung, die sich oft auf Klischees von Bevölkerungsgruppen wie den amerikanischen UreinwohnerInnen oder MexikanerInnen stützt und diese verstärkt. Oder die gefeierten Frisuren von Stars, die der afrikanischen oder afroamerikanischen Tradition entstammen und bei Mitgliedern dieser Gruppen im Alltag oft zur Diskriminierung führen. Als weiße Person ist es dabei nicht immer nachvollziehbar, was diese Dinge für betroffene Personen bedeuten. Schließlich haben wir nie erfahren, wie es ist, in einem System zu leben, das systematischen Rassismus zulässt, und werden es vermutlich auch nie. Im Endeffekt sollte man sich als weiße Person immer fragen, fühlt sich jemand durch meine Handlung angegriffen? Wieso? Was kann ich tun, um das zu ändern? Wir können versuchen, Bewusstsein zu schaffen, zuzuhören und Rücksicht zu nehmen. Anerkennen statt aneignen.